Herzlich willkommen bei der ersten Folge für 2025 von Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Ballhorn, Chefredakteur von Jacobin und auch der Host von diesem Podcast, wo ich mich jeden Freitag hinsetze mit Freunden der Redaktion, Autoren, Gästen aus Politik, Kultur etc., um über die schreckliche und immer schrecklicher werdende politische Lage in Deutschland und in Europa. Heute, für unsere erste Diskussion, nach der Jahreswende haben wir ein besonders beschissenes, Thema, nämlich, die politische Lage in Österreich. Wie ihr wisst, sicherlich gab es, im vergangenen September, Nationalratswahlen in Österreich, wo die, immerhin in Teilen, wie es in den deutschen Medien heißt, rechtsextreme Partei, die FPÖ, zum ersten Mal stärkste Kraft wurde. Und vor wenigen Tagen kam die Nachricht, dass nach Monaten schwierige Verhandlungen zwischen der ÖVP, der SPÖ und den Neos die Regierungsverhandlungen gescheitert sind und nun die FPÖ den Regierungsauftrag bekommen hat und diesen auch mit Sicherheit durchziehen wird. Das wird bedeuten, dass wir bald in Österreich zum ersten Mal eine Regierung haben werden, geführt von der FPÖ unter einem Kanzler Kickl. Das ist eine Partei, die sich, wie wir bald oder gleich erfahren werden, nochmal wesentlich verändert hat in den letzten Jahren. Und nicht nur ein bisschen Rechtspopulismus betreibt, sondern tatsächlich auch einen langfristigen Plan für den Umbau des österreichischen Staates hat. Alles schrecklich zum Jahresauftakt und macht wenig Hoffnung, dass dieses Jahr politisch besser wird als das vergangene. Aber all das diskutieren wir gleich mit Benjamin Opratko, österreichischer Politikwissenschaftler und Redakteur bei der österreichischen Politikzeitschrift Tagebuch. Doch bevor wir Benny willkommen heißen, möchte ich mich nochmal bedanken bei all denjenigen von euch, die im vergangenen Monat unser Crowdfunding unterstützt habt. Ich habe es schon in der letzten Folge gesagt, aber das war wirklich ein essentieller Geldspritze, die uns hilft, auch in diesem Jahr linken Journalismus zu machen und dazu beizutragen, dass es auch unter einem Kanzler Kickl oder auch hier in Deutschland unter einem Kanzler Merz starke, unabhängige sozialistische Medien gibt, weil wir davon überzeugt sind, dass es solche Medien braucht, um unsere Bewegung weiter zu bilden, zu informieren und dazu beizutragen, dass wir kluger und besser kämpfen für eine andere Welt in der Zukunft, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Also nochmal wirklich an alle danke für eure Unterstützung. Ich weiß und wir wissen es zu schätzen. Gut, jetzt geht's weiter mit Benjamin Opratko. Herzlich willkommen bei Weekly Benjamin. Danke, dass du dabei sein könntest.
Danke für die Einladung. Hi.
Steigen wir direkt ein. Der Anlass ist natürlich kein schöner. Wir wollen reden über die Bildung einer FPÖ-geführten Regierung in Österreich, woran gerade gebastelt wird, sozusagen. Lass uns vielleicht damit anfangen, wie es so weit kommen könnte, beziehungsweise ist es schon so weit, ist eine FPÖ-Regierung noch auf irgendeine Weise zu verhindern oder können wir fest mit einem Kanzlerkickel in den nächsten Tagen oder Wochen rechnen?
Es ist noch nicht ganz fix. Die kurze Recap für alle, die die letzte Staffel Österreich verpasst haben, ist, dass nach den Nationalratswahlen im Ende September die FPÖ stärkste Partei geworden ist, aber nicht den Regierungsauftrag vom Bundespräsidenten bekommen hat. Es gab den Versuch eine Dreierkoalition, die bestanden hätte aus der ÖVP, die auf Platz 2 gelandet ist, also den Konservativen, mit den Sozialdemokraten und den Neos, so eine FDP-artige Partei. Das hat relativ lange, also bis nach Weihnachten, so ausgesehen, als würden die sich irgendwie zusammenraufen, wobei auch klar war, dass inhaltlich es da nicht sehr viele Überschneidungen gibt und alles daran gesetzt wurde, eine Regierung zusammenzustellen, die die FPÖ aus der Regierung aushält. Das war das erklärte Ziel. Das ist nicht gelungen. Wir können darüber sprechen, warum das gescheitert ist. Aber als klar war, dass es gescheitert ist, erst sind die Neos ausgestiegen, dann auch die ÖVP, war klar, dass die einzig verbleibende Möglichkeit eine Nicht-Minderheitsregierung zu bilden, die FPÖ einschließen muss. Und die einzige Partei, die sich dazu bereit erklärt hat, waren die Konservativen, war die ÖVP, nachdem der bisherige Kanzler und Spitzenkandidat und Parteichef Niehammer dann auch zurückgetreten ist, der nämlich immer ausgeschlossen hat, dass er Kickl zum Kanzler machen würde. Niehammer ist weg. Es wurde jetzt ein Apparatschik und völlig charakterloser alter ÖVP-Bonze zum Interimschef berufen und der verhandelt jetzt mit Kickl, um eine FPÖ-geführte Rechtskoalition zu bilden. Woran das noch scheitern kann? Inhaltlich gibt es gar nicht so viele Unterschiede zwischen der ja über die letzten Jahre und Jahrzehnte stark nach rechts gewanderten ÖVP und der FPÖ. Es gibt aber doch einige Animositäten, persönlich. Das hängt damit zusammen, wie die letzte, damals noch ÖVP-geführte rechte Koalition zu Ende gegangen ist und dass Herbert Kickl, der damals Innenminister war und aus der Regierung rausgeworfen wurde, der ist auf Blut aus, der ist auf Rache aus. Hat auch jetzt in der Pressekonferenz, die erste Pressekonferenz, die, glaube ich, vorgestern von der FPÖ gegeben wurde, in dieser neuen Konstellation. Und alle haben so ein bisschen damit gerechnet, dass er sich jetzt so konziliant gibt und die Hand ausstreckt Richtung ÖVP. Aber die Pressekonferenz war so, okay, ihr Ficker, ihr müsst jetzt alles machen, was wir wollen. Sonst gibt es Neuwahlen und wir werden noch stärker. Das ist im Grunde genommen, was er gesagt hat. Und scheitern könnte es also, würde ich sagen, nur noch daran, wenn es in der ÖVP, wenn der Grad der Demütigung so stark wird, dass die ÖVP irgendwann sagen kann, okay, das können wir nicht mehr machen.
Aber inhaltlich, ich habe gesehen, dass die ÖVP hat eine Reihe von Bedingungen aufgestellt für Koalitionsgespräche, unter anderem die FPÖ müsste sich zur Europäischen Union bekennen und auch zur Pressefreiheit. Aber ja. Alles Dinge, die, glaube ich, für eine moderne FPÖ auch gar nicht so schwierig sind. Also inhaltlich gibt es da eigentlich viele, viele Gemeinsamkeiten. Weshalb meine erste politische Frage an dich eigentlich wäre, inwiefern wäre dann diese Regierung wirklich ein Novum oder ein Tabubruch? Ich meine, die FPÖ ist bereits in den 80er Jahren schon mal an einer Regierung beteiligt geworden. Ich glaube sogar mit den Sozialdemokraten. Ich bin jetzt kein Österreich-Experte. Und an eine Reihe von Landesregierungen auch bis heute. Also diese rechtsextreme oder wie es in den deutschen Medien heißt, in Teilen rechtsextreme Partei, ist schon seit Jahrzehnten ein wesentlicher Player in der österreichischen Politiklandschaft. Was wäre jetzt wirklich neu daran?
Ja, und sie war ja auch an zwei Bundesregierungen beteiligt in den letzten 25 Jahren.
Eben.
Einmal 2000. Ja, auch noch bis vor kurzem relativ. Allerdings nie in führender Position, immer als kleinerer Koalitionspartner. Was neu wäre in dieser Konstellation, wäre, dass die FPÖ das erste Mal den Kanzler stellt. Das heißt auch im Europäischen Rat beispielsweise dann auftreten würde als Vertreter Österreichs. Und die Frage ist, inwiefern wir es mit derselben Partei zu tun haben, wie, sagen wir, vor 8 Jahren oder 10 Jahren. Das liegt am Parteichef Kickl, der eine interessante Figur ist. Wir können auch noch über ihn persönlich ein bisschen sprechen, wenn du magst. Das liegt aber auch daran, wie sich die Partei aus der letzten tiefen Krise im Zusammenhang von Ibiza, ihr kennt das alles noch, große Korruptionsaffäre, wo ja zwischendurch die FPÖ wirklich ziemlich am Boden war, auch bei Wahlen und Umfragen dann irgendwie auf 10-15% zusammengestutzt wurde.
Was aber also, auch erst nur ein paar Jahre her ist. Also das war vor 5 Jahren.
Ja, ja, in unserem Alter denkt man immer, dass es vor kurzem erst war, dann schaut man nach, es ist 5 Jahre her. Aber das ist gar nicht so lange her. Also wie hat es die FPÖ eigentlich geschafft, sich wieder so zu etablieren und jetzt zum besten Ergebnis ihrer Geschichte zu kommen? Und ich würde sagen, das hat auch damit zu tun, dass sie sich inhaltlich und auch in der Form, wie sie Politik macht, noch ein Stück weit radikalisiert hat. Und ganz wichtig finde ich, das wird so ein bisschen unterschlagen, finde ich, in der Diskussion häufig, war die Rolle, die die FPÖ während der Covid-Pandemie gespielt hat. Mhm. Das war eigentlich in der Phase, wo die Partei richtig im Arsch war. Und sie hat sich ein Stück weit neu erfunden und am eigenen Schopf so aus dem Dreck gezogen, indem sie sich noch stärker als vergleichbare Parteien in Europa wirklich an die Spitze der Corona-Proteste gestellt hat und als einzige Partei sich gegen die Schutzmaßnahmen gestellt hat. Mhm. Das mag man jetzt inhaltlich so oder so bewerten. Ich fand es ziemlich dramatisch. Aber es hat dazu geführt, dass die FPÖ gebrochen hat mit einem politischen Prinzip, dem sie über Jahrzehnte gefolgt ist, nämlich die FPÖ hat nie auf Straßenproteste gesetzt. Die FPÖ war nie eine Partei der Mobilisierungen. Die FPÖ hat Wahlpolitik gemacht, hat auch anders als die AfD beispielsweise sich nie hat nie versucht, sowas wie Pegida-Proteste oder große Mobilisierungen zu ihren Kernthemen, also Migrationsabwehr zu machen. Das war jetzt anders. Die Corona-Proteste waren riesig in Österreich, mit die größten Demonstrationen der letzten 20 Jahre. Und die FPÖ hat sie angeführt. In dem Zusammenhang ist die FPÖ als die Partei des Protestes und die Partei, die Unzufriedenheit mit dem politischen System, mit den Herrschenden, mit der Politik insgesamt repräsentiert, wieder groß geworden. Ich glaube, das hat ein bisschen was verschoben innerhalb der, also auch was die Kräfteverhältnisse innerhalb der Partei betrifft. Und in diesem Zusammenhang setzte sich dann Herbert Kickl gegen seinen internen Widersacher Norbert Hofer durch. Hofer, der eher für die alte Tradition der FPÖ steht. Er wird manchmal als Moderator bezeichnet. Inhaltlich steht er eben genauso rechts außen wie andere auch in der FPÖ. Aber Kickl ist nochmal eine andere Nummer, würde ich sagen. Er ist, gilt so ein bisschen als Intellektueller. Mhm. Er ist seit den 80er Jahren dabei. Er war in den 90er Jahren der wichtigste Redenschreiber für Al-Qaida, also als die Partei das erste Mal richtig groß geworden ist. Er ist Langzeitphilosophiestudent. Und ist in der Wolle gefärbt. Also der ist kein Karrierist, der ist nicht so ein Mittelklasse-Aufsteiger wie sein Vorgänger Strache das war und kein und auch nicht vergleichbar mit einer Figur wie Jörg Haider. Mhm. Fehlt auch ein Stück weit das Charisma, das seine Vorgänger hatten, aber er ist inhaltlich viel stabiler. Und das hat er auch schon in seiner Rolle als Innenminister damals gezeigt. Jemand, der strategisch denkt und der ein politisches Projekt verfolgt, das aus meiner Sicht mittelfristig auf den Umbau des Staates zielt.
Ja, lass uns vielleicht da uns ein bisschen vertiefen. Was ist, weil er wird dieses Projekt jetzt zumindest in Ansätzen umsetzen können. Was ist denn genau das politische Projekt von Kickl und was kann man von einer Kickl-Kanzlerschaft erwarten?
Ja, das Hauptthema der FPÖ, seit Mitte der 80er Jahre, ist immer das Gleiche. Migrationsabwehr und rassistische Spaltung. Wenn man sich ansieht, also es gibt so eine Liste, die eine österreichische Zeitung jetzt mal gemacht hat. Was sind denn die Themen, wo sich FPÖ und ÖVP im Wesentlichen einig sind, wo man damit rechnen kann, dass das auf jeden Fall kommt, wo jetzt nicht groß verhandelt werden muss. Und wenn man diese Liste der Vorhaben sich ansieht, dann ist 2/3 davon ist nur Schikanierung von irgendwelchen anderen Leuten. so Dinge wie Asylwerber, Asylwerberinnen keinerlei, dass es keine Geldleistungen mehr gibt und alles nur über eine Bezahlkarte abgewickelt wird. Dinge wie ein Kopftuchverbot in Schulen. Sie wollen ein Verbotsgesetz zum politischen Islam. Also es gibt in Österreich ein Verbotsgesetz nationalistische Wiederbetätigung. Das ist das einzige sogenannte auch Verbotsgesetz. Das möchte die FPÖ natürlich aufweichen, aber ein Verbotsgesetz politischer Islam soll her. Und im Grunde, genau, es geht darum, Sozialleistungen möchten sie am liebsten für, also überhaupt nur für Staatsbürger und Staatsbürgerinnen. Das wäre nicht EU-rechtskonform.
Genau, ich wollte gerade fragen, aber das würde dann wiederum das Bekenntnis zur Europäischen Union gefährden.
Ja, aber das haben die unter in der Koalition mit Kurz haben sie sowas Ähnliches auch schon gemacht. Da haben sie die Familienbeihilfe gekürzt für Nicht-Staatsbürger. Und nach 3 oder 4 Jahren kommt dann raus so, ups, das verstößt gegen EU-Recht. Aber da war es dann halt schon durch, dann wurde es wieder zurückgenommen, musste es wieder zurückgenommen. Aber man macht es halt. Sie wollen eigentlich alle SyrerInnen und Syrer in Österreich lebend ausweisen. Das sind aktuell, ich habe gestern nochmal nachgesehen, 70.000 Leute. Ob das, also dann de facto würde das hinauslaufen auf Massendeportationen.
Aber auch eine Forderung, wo sie große Überschneidungen mit, nicht nur mit Rechtsaußenparteien, sondern auch mit konservativen Parteien in ganz Europa haben.
Ja, und also das sind alles Dinge, die mit der ÖVP im Grunde genommen machbar sind. Also was die Sozialleistungen betrifft, sagt die ÖVP, sie wollen die Sozialleistungen nur die ersten 5 Jahre, glaube ich, halbieren für Nichtstaatsbürger. Und die FPÖ will sie ganz streichen. Vielleicht trifft man sich in der Mitte und es gibt noch ein Viertel, keine Ahnung.
Ja.
Also das ist auf der einen Seite so der Kern des FPÖ-Projekts. Und das ist etwas, wofür sie gewählt wurden auch. Also wenn man sich ansieht, was die Motive sind, die Leute nennen, warum sie die FPÖ gewählt haben, dann ist Migration, Zuwanderung immer auf Platz 1. Das zweite Projekt, und du hast es schon angesprochen mit dieser Bekenntnis zur Pressefreiheit, ist, dass die Medienlandschaft in Österreich umgebaut werden soll. Das betrifft den öffentlichen Rundfunk. Am liebsten würde die FPÖ die Gebühren, also die öffentliche Finanzierung des Rundfunks ganz abschaffen oder es zumindest so weit einschränken, dass es irgendwie noch einen Sender gibt oder so. Im Mediengesetz sollen Dinge verändert werden. Also es gibt sowas wie eine Förderung für Qualitätsjournalismus in Österreich, die unabhängige Medien fördert und von denen sagen, die Boulevardmedien nichts bekommen sollen oder aktuell nichts bekommen, weil sie eben diesen inhaltlichen Kriterien nicht genügen. Das möchte die FPÖ abschaffen und so weiter, sie möchte. Sie schreibt in ihrem Wahlprogramm sowas wie, dass unabhängige Medien werden als rechtsextrem und verschwörungstheoretisch verunglimpft. Aber genau die möchte sie jetzt natürlich gefördert sehen. Also ich glaube, sie will Staat und Zivilgesellschaft in ihrem Sinne und nach ihrem Gesellschaftsbild umbauen, weil das für sie die Voraussetzung ist, glaube ich, um sich wirklich langfristig auch, also, und da meine ich jetzt nicht eine oder zwei Legislaturperioden, sondern wirklich langfristig eine gesellschaftliche Basis zu schaffen oder die zu stärken. Wo es wirklich spannend wird, ist das, worüber gerade sehr viel diskutiert wird in Österreich, nämlich die Wirtschaftspolitik. Also die ÖVP ist ja aus den Verhandlungen mit der SPÖ dann ausgestiegen, weil sie gesagt hat, die SPÖ will so völlig verrückte Dinge wie eine Vermögensteuer oder Körperschaftssteuer, also für Banken. Nach den Wahlen ist rausgekommen, dass das Budgetdefizit des österreichischen Staates sehr, sehr viel höher ist, als man davor öffentlich wusste. Also es müssen innerhalb relativ kurzer Zeit 6 Milliarden Euro eingespart werden oder eingenommen.
Mhm.
Bei
einem ziemlich kleinen Land, muss man sagen.
Bei einem Land, genau, das ein Zehntel der Größe hat von Deutschland. Und über einen längeren Zeitraum sind es nochmal deutlich mehr. Aber jetzt müssten irgendwie 6 Milliarden wohl so gefunden werden, um ein Defizitverfahren der EU abzuwehren.
Oh, okay. Also. So.
Das wird ziemlich schwierig. Gleichzeitig hat die FPÖ versprochen, Steuern zu senken. Also vor allem Lohnnebenkosten zu senken, Unternehmenssteuern zu senken. Und das ist auch der Grund, warum die ÖVP dann ausgestiegen ist und jetzt mit der FPÖ diese Verhandlungen überhaupt begonnen hat, weil die ÖVP als die Partei der reichen, superreichen Unternehmen und des Kapitals nicht bereit war, irgendeine Art von Kompromiss, Klassenkompromiss mehr einzugehen, damit der FPÖ ihre Klassenpolitik durchsetzen kann. Und diese Klassenpolitik ist so kompromisslos und wird auch zu glaube ich, doch weitreichenden sozialen Verwerfungen führen, dass sie mit irgendwas kombiniert werden muss, um das populär zu halten. Und die geprüfte und bewährte Formel in Österreich jedenfalls ist, diese Politik für das Kapital zu verbinden mit einer rassistischen Politik, die einen wesentlichen Teil der Bevölkerung, auch der arbeitenden Bevölkerung, mitnimmt. Die sagen, naja gut, jetzt haben wir vielleicht nicht mehr... Die Bildungskarenz zum Beispiel wird abgeschafft, also eine wirklich sehr schöne österreichische Eigenheit, dass man nach einer bestimmten Zeit, wenn man angestellt war, sich bis zu einem Jahr freinehmen kann, um sich weiterzubilden. Genau, gibt es dann wahrscheinlich nicht mehr, aber dafür haben wir es den Ausländern gezeigt und die syrischen Großfamilien kriegen weniger Sozialleistung. Und in der Schule wird endlich wieder Deutsch gesprochen, auch sehr wichtig.
Ja, vielleicht lass uns ein bisschen mehr darüber sprechen. Also wer genau macht die soziale Basis der FPÖ aus? Aus welchen Schichten speist sie sich ihre Unterstützung? Ich bin mir sicher, in Wien kriegt sie wesentlich weniger Stimmen als auf dem Land. Aber kann man das ein bisschen genauer aufziffern, wo genau ihre Stärke ruht oder woher genau ihre Stärke ruht? Du hast ja in der neuen Ausgabe vom Tagebuch einen Text geschrieben, was die Rechte stark macht. Da beziehst du dich auch auf das neue Buch von Richard Seymour. Aber vielleicht kannst du uns erstmal ein bisschen erklären, wo findet sie ihre Unterstützung in der österreichischen Bevölkerung?
Ja. Die Unterstützung der FPÖ hat sich gerade bei der letzten Wahl nochmal diversifiziert oder verbreitet. Lange hieß es, ja, die FPÖ gewinnt die frustrierten Arbeiter und Arbeiterinnen, die früher SPÖ gewählt haben. Das hat über viele Jahre zumindest teilweise gestimmt. Inzwischen muss man sagen, dass es wirklich fast durch alle Klassen und Klassenfraktionen, also wenn man sich das jetzt so soziologisch ansieht, eine signifikante Zunahme der Unterstützung für die FPÖ gegeben hat und ist wirklich so eine Cross-Class-Alliance, also eine klassenübergreifende Basis, ist auch so Dinge wie der Geschlechter, das Geschlechterverhältnis haben, übrigens ähnlich wie in den USA bei Trump, sich so ein bisschen angeglichen, also wir haben viel mehr es sind immer noch viel mehr Männer, die FPÖ wählen, aber der Anteil unter Frauen steigt deutlich. Auch bei Jüngeren ist die FPÖ inzwischen sehr stark. Es gibt ein Stadt-Land-Gefälle, ja. Also am schwächsten ist die FPÖ weiterhin in Wien, der einzigen Großstadt Österreichs. Und stark ist sie vor allem in Regionen, in so ländlichen oder so halbländlichen Regionen, wo die Infrastruktur schwach ist, wo viele Leute wegziehen. Auch in den so ehemaligen Industrieregionen, da hat sie ihre Hochburgen. Wobei dieses Stadt-Land-Gefälle insofern interessant ist, auch weil in der Agitation der Partei, also sie wird von vielen Leuten, die eher im ländlichen Raum leben, gewählt, aber die Probleme sind immer die in der Stadt. Mhm, also man gewinnt Leute in irgendeiner Kleinstadt in der oberösterreichischen oder obersteirischen Provinz mit dem Argument, dass in Wien zu viele Ausländer leben. Das ist, finde ich, bemerkenswert. Also das kennt man aus Deutschland ja auch, hier Vasilis Tsianos hat das mal genannt, die urbanen Paniken. Also wenn die Silvesternacht in Neukölln plötzlich die Leute in Oberbayern umtreibt, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben, aber die Bilder, die medial verbreiteten Bilder und Diskussionen dazu, das steht für die, für irgendwas. Nämlich, alles geht den Bach runter, die Städte sind ein großer Moloch, wo irgendwie Migration, Jugendbanden, Kriminalität überhand nehmen. Und ganz, ganz ähnlich ist das jetzt in Österreich auch gelaufen. Ja, also die Messerkriminalität in den U-Bahnen in Wien. Und, wenn man Leute da dann fragt, also die sagen, ja, ich würde niemals einen Fuß in diese Stadt setzen. Das ist ja so wahnsinnig gefährlich. Wien ist einer der sichersten Städte Europas. Und das hat relativ wenig Substrat. Also es gibt diese Stadt-Land- Spaltung oder es gibt genau einen Unterschied zwischen urbanen und ländlichen WählerInnen, auch bei der FPÖ, aber interessanterweise gelingt das ohne sehr viel über die Realitäten dieser peripheren Räume zu sagen, sondern am besten gelingt es, die Leute zu kriegen, indem man ganz viel über die Städte redet.
Du hattest auch, also du schreibst auch im Tagebuch, dass viele dieser rechten Parteien, sei es FPÖ oder Milei in Argentinien, AfD in Deutschland, fordern eine ziemlich knallharte neoliberale Wirtschaftspolitik. Und das wird in Österreich nicht anders sein, obwohl genau diese Politik oder diese Politik oft genau die Leute betrifft, die Partei am stärksten wählen. Das denke ich stimmt, natürlich stimmt das, das wissen wir natürlich alle als Linke. Ich denke aber trotzdem, also du argumentierst ein bisschen in deinem Text, Richard Seymour argumentiert es auch in seinem Buch, dass die Wahlergebnisse für rechtsextreme Parteien nichts mit der wirtschaftlichen Lage zu tun haben. Und da habe ich aber auch noch ein Fragezeichen, weil man kann zwar feststellen, dass die Wirtschaftspolitik dieser rechten Parteien ihre Wählerschaft nicht nutzen wird, sondern vielleicht eher weiter schaden wird. Das stimmt. Das spricht aber, denke ich, vor allem dafür, wie perspektivlos eine linke Wirtschaftspolitik geworden ist und dass Menschen auch einfach gar nichts mehr anderes erwarten können. Weil es ist trotzdem der Fall, es ist halt doch der Fall, dass Österreich jetzt zwar kein Griechenland oder Irland ist, aber befindet sich trotzdem seit mehreren Jahren in einer Rezession, ähnlich wie Deutschland. Also es gibt durchaus wirtschaftliche Probleme und kein anderer glaubwürdiger Akteur, der eine alternative Lösung anbietet. Und da frage ich mich, oder da denke ich, dass doch auch die Schwäche der Linken wieder leider eine große Rolle spielt in der Stärke der Rechten, insofern, dass die Rechten zwar einfache Antworten bieten, menschenfeindliche Antworten bieten, aber sie bieten Antworten auf dieses Gefühl des Kontrollverlustes, das viele arbeitende Menschen betrifft in kapitalistischen Gesellschaften und dieses Gefühl, die Wirtschaft stagniert, wir kommen nicht weiter voran, also probieren wir es einfach mit dem verrückten Milei oder mit dem Kickl, der vielleicht uns dann am Ende schadet, aber immerhin verspricht, was anderes auszuprobieren.
Ja, ich würde dir da, denke ich, ich würde dir da zustimmen. Ich würde nicht behaupten, dass die Ökonomie überhaupt keine Rolle spielt, das wäre absurd. Es gibt ein interessantes Phänomen, wenn man Leute befragt, also vor allem solche, die FPÖ oder auch bei der AfD ist das der Fall, wie sie die wirtschaftliche Lage des Landes einschätzen, dann sagen sie, ja, ganz furchtbar. Und deswegen zum Beispiel wähle ich AfD. Wenn man die gleichen Leute fragt, wie geht es Ihnen denn persönlich so wirtschaftlich oder wie hat sich Ihre wirtschaftliche Lage in den letzten Jahren entwickelt, sagen erstaunlich viele von denen, die sagen, insgesamt ganz furchtbar, ja, für mich persönlich eigentlich ganz okay. Mir geht's gut. Beides ist die Ökonomie. Also wenn das jetzt so politikwissenschaftlich aufgedröselt wird, dann werden beide Fragestellungen landen dann in dem Item, aha, es sind ökonomische Faktoren. Aber es ist total widersprüchlich. Die Wahrnehmung ist ja auch nicht falsch. Die Wahrnehmung, dass es ökonomisch grobe Verwerfungen gibt und dass sich das Land nicht gut entwickelt, ist ja nichts, was sich Leute einbilden. Aber es sind nicht unbedingt die, die davon wirklich betroffen sind, die dann rechts wählen. Das ist, finde ich, so ein Puzzle, das noch nicht ganz gelöst ist. Also wie ist es dann, ne, in den USA gab es dann die Debatte um die gefühlte Inflation oder dass Leute halt nicht checken würden, dass das Bidenomics eigentlich eh gut für sie war. Es gab diese Auseinandersetzung in Deutschland und Österreich noch nicht so. Das sollte man vielleicht mal, eine echte, auch analytisch fundierte Diskussion um die ökonomischen Grundlagen des Aufstiegs der Rechten, die aber nicht eben diesen Kurzschluss zieht, Leuten geht es schlechter und dann wählen sie rechts, weil das tun sie nicht. Das ist nicht der Fall. Was man jedenfalls feststellen kann, ist die FPÖ, da unterscheidet sie sich nicht von der AfD oder anderen Parteien, der rechtsextremen Parteien in Europa, ist die Partei der Unzufriedenen. Und die Zahl der Unzufriedenen
steigt. Ja.
Ich habe mir das jetzt heute früh nochmal angesehen. Es gab so eine Umfrage, wie hat sich Österreichs, also im Zuge der Nationalratswahlen jetzt im Herbst, und die Frage war, hat sich Österreich seit der letzten Wahl, also 2019, positiv oder negativ entwickelt? Und da meinten 57% aller Wählerinnen und Wähler, das Land hat sich negativ verändert und nur 13% der vermutlich, weiß nicht, Aktienbesitzer haben gesagt, es hat sich positiv verändert.
Neos-Wähler.
Genau, das waren wahrscheinlich hauptsächlich Neos und Grüne. Bei FPÖ-WählerInnen ist das Verhältnis 84-2. Also es gibt 2% glückliche FPÖ-Wählerinnen, die meinten, ja, das Land eigentlich hat sich zum Positiven verändert. 84% sagen, es hat sich zum Negativen verändert. Und es gibt also keinen Vergleich zu Wählerinnen anderer Parteien. Die zufriedensten sind auch da, Neos und Grüne, auch nicht so überraschend. Aber
wenn man deine These verfolgt, ja, okay, gut. Ich lasse sie erstmal aussprechen, dann habe ich eine Nachfrage.
Nee, so, es wird dann aber nicht nachgefragt, naja, was meinen Sie denn? Also inwiefern hat sich das Land zum Schlechteren entwickelt? Und ich, also 2019 war Prä-Covid. Ich würde auch sagen, das Land hat sich nicht unbedingt zum Besseren entwickelt seit 2019. Also jeder, der das sagt, ist aus meiner Sicht verrückt. Aber du kannst sagen, ja, das Land hat sich zum Schlechteren verändert, weil die Pflegeberufe so schlecht bezahlt werden und irgendwie Lehrerinnen keine guten Arbeitsbedingungen vorfinden und die Superreichen sich irgendwie alles richten können. Oder du kannst sagen, das Land hat sich zum Schlechteren verändert, weil in der Schule kein Deutsch mehr gesprochen wird und ich überall so fremd aussehende Leute in der U-Bahn sehe. Und es vermischt sich offenbar. Ist auch nicht mehr so zu trennen. Das eine wird zum Erklärungsmodell für das andere. So. Darauf glaube ich, möchte ich hinweisen. Also, dass es gar nicht so leicht ist, auseinanderzuhalten, was jetzt ökonomische Faktoren sind und was das ist, was manchmal kulturelle Faktoren genannt wird. Das ist für eine falsche Herangehensweise.
Ja, ja. Ja, Matt Karp, ich hatte Matt Karp als Gast im Oktober, wo wir, also das war noch vor der Trump-Wahl, aber wo er mehr oder weniger, der hat es zwar nicht explizit gesagt, aber man konnte im Gespräch all die Gründe sehen, warum Trump sehr gute Chancen hatten, wo er auch argumentiert hat. Ein Faktor ist, dass die Menschen einfach vor Covid einfach ein besseres Leben hatten. Es ging damals der Wirtschaft in den USA auch gar nicht so schlecht. Und viele Menschen vermischen dann einfach eine gewisse Nostalgie für die Zeit vor Covid mit der Trump-Präsidentschaft, weil eben der durchschnittliche Wähler, der durchschnittliche Mensch nicht unbedingt so klar und analytisch denkt über Politik und ihre eigene Erfahrung, wie vielleicht linke Podcaster oder Politikwissenschaftler es tun, dass das sich alles vermengt. Aber meine Frage wäre, wenn man deinen Artikel zu seinem logischen Schluss weiterdenkt, du scheinst mehr oder weniger schon davon auszugehen, dass zumindest die Mehrheit der FPÖ-Wähler dann auch mit einer FPÖ-Regierung erstmal zufrieden sein werden. Dass die, ich möchte sie nicht symbolische Maßnahmen nennen, weil sie sind nicht symbolisch, sie werden auch viele Menschen betreffen, aber diese rassistische Migrationspolitik, dass das erstmal zufriedenstellen wird, dass wir nicht von einer schnellen Entzauberung ausgehen können, sondern vielleicht auf sowas wie ungarische Verhältnisse zu steuern, langfristige rechtspopulistische oder einfach rechte Hegemonie wird damit, dass wir vielleicht sogar damit rechnen müssen.
Das ist zumindest das Ziel der Rechten. Und sie können dieses Ziel erreichen. Es hängt natürlich auch davon ab, was andere Akteure machen. Da kommen wir dann vielleicht auch noch drauf, wie und wo Protest oder Widerstand oder alternative politische Angebote sich entwickeln können. Aber ich würde nicht davon ausgehen, dass dieses Projekt, dieses Regierungsprojekt und Staatsprojekt jetzt an den eigenen Widersprüchen unbedingt scheitern muss. Das ist auch eine Lehre aus der Regierung von Kurz, also dem ÖVP-Kanzler Kurz mit der FPÖ, die inhaltlich was sehr, sehr Ähnliches gemacht haben und die bis zu diesem Ibiza-Video total populär war. Also es war die Regierung mit den besten Umfragewerten, besten Zustimmungswerten seit sehr, sehr langer Zeit. Das hatte auch damit zu tun, dass diese Koalitionsregierung damals, und darauf wird es, glaube ich, auch ankommen, ob das denen diesmal auch gelingt, unter FPÖ-Führung sehr viel Einigkeit nach außen repräsentiert haben. Es war auch ganz viel Symbolisches. Also es gab gemeinsame Pressekonferenzen regelmäßig. Es war sichtbar, dass sich die Koalitionspartner gegenseitig sozusagen ihre Projekte zugestehen, auch weil die gar nicht so weit inhaltlich voneinander entfernt waren. Und das war ein grober Kontrast zu dem, was man in Österreich sonst kennt, in Koalitionsregierungen, wo immer eigentlich ein Konflikt zwischen den Partnern sichtbar, spürbar ist, auch medial inszeniert wird, wie es jetzt auch in der letzten Regierung war, also dieser eigenartigen Koalitionsregierung von Konservativen und Grünen. Wenn es der FPÖ und der ÖVP gelingt, wieder so ein relativ einheitliches, irgendwie nach innen hin harmonisches Verhältnis zu finden und die Durchsetzung dieser rassistischen Maßnahmen, Migrationsabwehrmaßnahmen und so weiter, auch, haben wir noch gar nicht drüber geredet, die Zurücknahme von allen klimapolitischen Maßnahmen, was ja auch ein bisschen was freisetzt für Leute. Das soll irgendwie, endlich werden wieder Bundesstraßen und Autobahnen gebaut und große Tunnelprojekte. Also alles, was mit den Grünen erstmal on hold war, soll jetzt wieder durchgehen. Die FPÖ möchte sogar die Steuern auf Treibstoffe senken. Sie will... Das letzte Mal wollten sie das Tempolimit auf Autobahnen erhöhen auf 160. Also alles wirklich Todespolitik. Die Klimakrise kommt im FPÖ-Partei, in dem Wahlprogramm gar nicht vor, außer als ideologische Klimapolitik und man soll bitte härtere Strafen für Klimakleber. Das ist das Einzige, was vorkommt. Aber auch die CO2-Abgabe, die eingeführt wurde, soll wieder abgeschafft werden. Das sind alles Dinge, die in bestimmten Milieus durchaus gut ankommen können.
Ja, ja. Ja, dann lass uns vielleicht nochmal darüber sprechen, über, naja, ich möchte nicht sagen Alternativen, weil gerade sieht alles ziemlich alternativlos aus. Aber bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, hattest du gesagt, man muss sich jetzt vergegenwärtigen, dass man Politik unter veränderten Bedingungen macht. Ich meine, was auf uns oder auf euch zukommt in Österreich, ist ja nicht komplett neu. Wir sehen das schon seit vielen Jahren im benachbarten Ungarn. Also, und die Genossen sozusagen dort haben jetzt auch noch keine Lösung gefunden, für wie man Politik unter diesen Bedingungen macht. Aber vielleicht kannst du uns noch ein bisschen davon erzählen, was ist auf der linken Seite schiefgelaufen in den letzten Jahren, weil es gab immer wieder ein bisschen Begeisterung in Deutschland über Andy Babler, der SPÖ-Vorsitzende, auch die bescheidenen Zuwächse der KPÖ. Trotzdem stehen wir jetzt da mit einer ziemlich geschlagenen Linken und erstmal ja sehr schwierige oder ungünstige, düstere Perspektiven für progressiven Kräfte, in Anführungszeichen. Was glaubst du, kann man noch machen politisch in dieser Situation? Wo gibt es Ansatzpunkte für, ich meine, du hattest gesagt, Protest oder Widerstand, das sind, da wirst du, glaube ich, mitgehen. Für mich sind das immer so leere Phrasen, die Linke rauswerfen, um irgendwie noch an Hoffnung zu kleben. Aber wie sieht Widerstand dagegen eine solche Regierung aus, wenn sie durchaus einen großen Zuspruch in der Bevölkerung hat?
Ja, also ich will auch auf keine Donnerstagsdemo mehr gehen. Ich sage es, wie es ist. Und kein Techno gegen rechts für mich. Aber drei Dinge, die man dazu sagen kann. Das erste ist, dass ein paar der Vorhaben dieser Regierung, über die ich jetzt noch gar nicht so gesprochen habe, wie zum Beispiel die Angriffe auf die Arbeiterkammer. Die Arbeiterkammer ist in Österreich die gesetzliche Vertretung der ArbeitnehmerInnen, so eine etwas spezielle Institution, die gibt es ein sehr gutes Interview auf Jacobin.
Das stimmt.
Wird, was das ist. Ich glaube, mit Florian Wenninger.
Florian Wenninger, genau, ja.
Genau. Der erklärt das sehr schön, wie das historisch entstanden ist und warum diese Institution eine wichtige Rolle spielt in Österreich, wenn es um die Vertretung von Arbeiter- und ArbeitnehmerInneninteressen geht. Die FPÖ und ÖVP, also die FPÖ möchte die Arbeiterkammer de facto abschaffen. Also sie wird finanziert über eine Umlage, die, also alle, die unselbstständig beschäftigt sind, zahlen, ob sie wollen oder nicht, einen quasi einen Mitgliedsbeitrag. Und der kommt dann der Arbeiterkammer zugute und die macht dann damit, was sie machen möchte. Diese Umlage wird sicherlich verringert werden von dieser Regierung. Die FPÖ möchte am liebsten das, was die Zwangsmitgliedschaft nennt, abschaffen. Das wird mit der ÖVP sehr schwierig, weil das Pendant zur Arbeiterkammer, die Wirtschaftskammer, die Vertretung der Unternehmen, ist ÖVP-dominiert und das Letzte, was die wollen. Und man könnte schwer argumentieren, warum man die eine Mitgliedschaft abschafft und die andere nicht. Aber es wird große Angriffe auf die Arbeiterkammer geben. Und die Arbeiterkammer ist eine sehr beliebte Institution in Österreich.
Auch unter vielen FPÖ-Wählern, vermutlich.
Auch unter vielen FPÖ-Wählern, weil das die Institution ist, wo auch sowas wie Konsumentenschutz, Mieterschutz, sehr, sehr viele Menschen haben ganz praktisch die Erfahrung, dass das wirklich gut ist, dass es die gibt. Wenn Angriffe auf die Arbeiterkammer kommen, wird die Arbeiterkammer selbst hat keine politische Kraft. Also die hat wenig Macht, obwohl sie sehr nützlich ist. Aber sie ist natürlich eng verbunden mit den Gewerkschaften. Und die Gewerkschaften haben immer noch politische Macht, wenn sie das wollen.
Klar.
Durch Arbeitskampf, durch Streiks, durch andere Maßnahmen. Wenn diese Angriffe kommen, wird eine große Frage sein, ob die Gewerkschaften sich als Schutzmacht der historisch errungenen Institutionen der Arbeiterbewegung in Österreich versteht oder nicht. Wenn sie sich so versteht, könnte sie in diesen Kampf eintreten und sagen, wir kämpfen als Gewerkschaft für den Erhalt der Arbeiterkammer. Das würde, das wäre so eine Zuspitzung, aus der tatsächlich was Gutes entstehen könnte und wo den Vorhaben dieser Regierung eine Grenze gesetzt werden könnte. Das ist alles ein bisschen spekulativ, zugegeben, aber es ist nicht spekulativ, dass diese Angriffe kommen werden. Die kommen ganz sicher. Es ist ein bisschen die Frage, wann und in welcher Form, ob sie es gleich machen, ob sie sich ein bisschen Zeit lassen dafür. Auch die Vorhaben zur weiteren Flexibilisierung und Verlängerung der Arbeitszeiten, das war auch schon unter der Regierung Kurz der Vorstoß für die Ermöglichung des 12-Stunden-Tages, also 12-Stunden-Arbeitstages. Da gab es große Proteste und das hat jetzt nicht unmittelbar dazu geführt, dass dieses Vorhaben verhindert wurde, aber man hat gemerkt, dass danach die Vorstöße von der rechten Regierung ein bisschen verhaltener waren. Also die haben schon gemerkt, so, oh, so zu weit können wir da nicht gehen, weil das tatsächlich dann sehr viele Leute auch negativ betrifft. Sollten solche Vorstöße kommen und die stehen bevor, glaube ich, dass sich da die traditionellen Akteure, Gewerkschaften und das, was von der Arbeiterbewegung noch übrig ist, schon auch rühren werden. Das ist das eine. Das zweite betrifft die rassistischen Maßnahmen und die migrationspolitischen Maßnahmen. Wenn tatsächlich sowas wie Massendeportationen durchgeführt werden sollte, also wenn die Regierung sagt, so, wir haben es nachgesehen, Syrien ist inzwischen total sicher, alles cool dort, es gibt keinen Grund mehr, warum die hier sein sollten und einfach massenhaft Leute, die hier ja inzwischen seit 5 Jahren, 10 Jahren leben und arbeiten, zur Schule gehen, studieren, was auch immer machen, wenn diese Leute aus ihren sozialen Zusammenhängen gerissen werden und abgeschoben werden sollen, wird es dazu Widerstand geben. Und Widerstand heißt für mich nicht irgendwie, die Samba-Attack-Gruppe geht über den Ring und macht irgendwie bunten Protest, sondern gibt es in den Communities, in den Gemeinden, am Arbeitsplatz, an den Unis, in den Schulen, wo die Leute, in den Sportvereinen, wo auch immer, gibt es Leute, die sagen so, was, nein? So, wir lassen uns die Leute hier nicht wegnehmen. Mhm. Und wir verhindern das. Das ist eine Praxis, die auch nicht völlig unbekannt ist, auch in Österreich nicht. In den letzten 10 Jahren gibt es da durchaus Erfahrungen, wo auch dann Akteure, die man so vielleicht gar nicht erwartet hätte, aus zum Beispiel so religiösen, kirchlichen Gemeinden, die so Abschiebungen verhindert haben. Oder eben der Sportverein XY in irgendeinem Dorf, der sagt, der Junge ist unser bester Mittelstürmer, der kann nicht zurückgehen. Sowas kann, denke ich, eine wichtige, also wenn man sich nützlich machen möchte als Linker oder Linke, dann wäre das vielleicht ein ganz guter Anfang. Auch um zu zeigen, dass diese menschenfeindliche Politik, die da gemacht wird und dieses, also was es konkret heißt, wenn die FPÖ sich hinstellt und sagt, wir wollen, das ist deren Vokabular, wir wollen die Festung Österreich bauen. Und wir sagen, so, scheiß auf eure Festung. Wir wollen keine Festung sein. Das war das Zweite. Und dann habe ich gesagt, ich sage was Drittes.
Ja, du hattest 3 Punkte. Du meintest, du hast 3 Punkte.
Ja, Rule of 3. Man muss immer 3 sagen. Ja, doch. Das Dritte ist, dass man auch, genau, also was die linken Parteien in Österreich betrifft. Also es gibt die KPÖ, du hast sie genannt, die an manchen Orten lokal sehr erfolgreich ist, also in Graz und in Salzburg vor allem, sehr erfolgreich war, in Innsbruck, also in diesen kleineren Landeshauptstädten Österreichs, in Wien noch nicht so sehr wird man sehen. Da gibt es jetzt im Herbst 2025 finden die Wahlen in Wien statt. Da wird man sehen, ob die KPÖ da weiter dazugewinnen kann. Was der KPÖ an den Orten auszeichnet, wo sie stark geworden ist, ist, dass sie relativ unbeeindruckt von den politischen Konjunkturen rundherum so ihr Ding durchzieht und sagt, wir sind die Partei, die für ein leistbares Leben und vor allem leistbares Wohnen steht. Und wir sind unbestechlich und halten uns aus dem ganzen Zirkus raus. Ich glaube, dass das das lässt sich offensichtlich nicht leicht auf Bundesebene übertragen. Das hat die KPÖ versucht und ist weit entfernt von den 4% gewesen, die nötig gewesen wären, um ins Parlament einzuziehen.
Ja.
Darüber müssen die sich auch noch mal stärker Gedanken machen, aus meiner Sicht. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Strategie, sich lokal zu verankern und nützlich zu sein und an den Lebensrealitäten der Menschen anzusetzen, richtig ist. Und das muss weitergemacht werden unter den Bedingungen, so wie unter den vorherigen. Was auch interessant sein wird, ist, wie sich die SPÖ verhalten wird in dieser neuen Konstellation. Einerseits ist es schon krass enttäuschend, wie Andreas Babler sich verhalten hat in den Koalitionsverhandlungen. Also nach und nach erfährt man jetzt, wozu die SPÖ bereit gewesen wäre, um diese Dreierkoalition zu bilden. Und sie hätte eigentlich alles aufgegeben, wofür sie Wahlkampf gemacht hat. Also alle Vermögens- und Erbschaftssteuern waren vom Tisch. Jetzt gerade ist geleakt worden, dass die SPÖ wohl dem Kopftuchverbot in den Schulen zugestimmt hätte. Migrationspolitischen Fragen, wie es dann so heißt, der ÖVP entgegengekommen wäre. Es ist jetzt eh nicht so gekommen und man kann ihnen schwer vorwerfen, etwas, das dann gar nicht Realität geworden ist, aber der Druck war offensichtlich ganz enorm. Mhm. Die Frage ist, ob Andreas Babler sich behaupten kann an der Spitze der Partei und ob es ihm gelingt, die Partei zu der Oppositionskraft zu machen, wenn es um die Angriffe der rechten Regierung geht. Und was er dann damit macht und was die Leute rund um ihn damit machen. Ob es ihnen gelingt, damit auch die innerparteilichen Quertreiber in die Schranken zu weisen. Das ist das Hauptproblem der SPÖ. Es gibt nicht eine SPÖ, es gibt mindestens vier. Mhm. Und drei davon sind furchtbar. So. Wo immer man sich in diesen Kämpfen einbringen kann als Linke oder Linke, sollte man das tun. Also choose your battle, weißt du, es ist, muss auch irgendwie mit dem zusammenhängen, was man selbst, wo man sich selbst sieht und wo man seine eigenen Fähigkeiten einsetzen kann. Ob man das irgendwie macht, indem man der KPÖ beitritt oder indem man verhindert, dass Leute abgeschoben werden oder indem man ein linkes Medienprojekt unterstützt mit großzügigen Spenden oder Abos. Alles sehr wichtige, sehr wichtige Beiträge.
Benni, ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Danke nochmal für den sehr hoffnungsvollen Bericht aus unserem südlichen Nachbar. Wir kennen uns schon etwas länger und ich finde es immer wieder sowohl insightful als auch ernüchternd, mit dir über die Lage in Österreich zu sprechen. Benni hat am Ende nochmal linke Medienprojekte erwähnt. Benni ist, wie gesagt, Redakteur bei Tagebuch. Tagebuch ist sicherlich mit Abstand die beste linke politische Zeitschrift in Österreich. Die kann man online lesen und auch abonnieren unter tagebuch.at, richtig? Ja. Und da in der neuen Ausgabe gibt es, wie gesagt, auch einen sehr spannenden Artikel von Benny über, was die Rechten stark machen, was jetzt angesichts der Lage in seiner Heimat sicherlich nochmal eine Lektüre wert ist. Vielen Dank, Benny, für deine Zeit. Das wird sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir über die Situation bei euch sprechen. Das war die erste Jacobin Weekly Folge für das Jahr 2025. Vielen Dank an meinen Gast Benny Opratko aus dem sonnigen Wien und vielen Dank an euch, unsere loyale Zuhörer und ZuhörerInnen, dass ihr auch nach der Winterpause am Start seid. Wenn du den Podcast gut findest, kannst du uns unterstützen, indem du uns eine positive Bewertung abgibst bei den Plattformen deiner Wahl. Vielleicht auch den Podcast weiterempfiehlst und auf jeden Fall, sei es auf YouTube, auf Spotify, Podigy oder welchen Plattform auch immer, dass ihr den Podcast abonniert. Jacobin Weekly ist, wie gesagt, der wöchentliche Podcast von Jacobin Magazine. Wir erscheinen viermal im Jahr und sind dankbar für jeden Abo, weil die Abonnenten unsere finanzielle Basis schaffen, auf der wir alle andere Inhalte wie auch Podcasts etc. Machen können. Deshalb, falls du es noch nicht gemacht hast, bitte überleg, auf www.jacobin.de/abonnieren zu gehen und dir ein Abo zu holen. Wir sind wirklich sehr dankbar für eure Unterstützung. Kritik, Kommentare und Vorschläge wie immer an redaktion@jacobin.de. Bis zur nächsten Folge. Ciao.